Heute freue ich mich, Sonja Ruckdischel, ich habe es hoffentlich richtig ausgesprochen, sonst sagst du es gleich nochmal, bei uns begrüßen zu dürfen. Sonja ist Supervisorin, Beraterin und Mediatorin mit über 20 Jahren Erfahrung in der Teambegleitung. Sie hat 10 Jahre in der Sozialarbeit gearbeitet, hauptsächlich in den sozialen Brennpunkten Münchens. Und das ist eine Zeit, die du, liebe Sonja, selbst als prägend beschreibst und der du viel erlebt hast. Diese Praxiserfahrung kombiniert Sonja heute mit umfangreichen Zusatzausbildungen in Supervision, Gruppendynamik, Beratung und Mediation. Seit 2 Jahrzehnten begleitet Sonja Teams und Führungskräfte durch konflikthafte und herausfordernde Situationen. Und ihr Fokus liegt darauf, wie Führungskräfte auch in schwierigen Momenten professionell bleiben, Widerstände konstruktiv begegnen und verstehen können, was wirklich dahinter steckt. Herzlich
Herzlich
willkommen, liebe
willkommen,
Sonja.
Sonja. Vielen Dank. Schön, dass ich da sein kann.
Weiter wachsen als Kita-Fachkraft. Der Podcast für Fachkräfte und Leitungskräfte in der Kita. Wir nehmen dich mit in die pädagogische Praxis und sprechen mit ExpertInnen deutschlandweit über Themen, die deine Kita-Welt bewegen. Wir, das sind Lea Wedewart und Daniela Kock, und wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Dieser Podcast wird präsentiert von der Pediko-Akademie. Wir steigen vielleicht gleich mal ein, mit dem, was du in deinen 20 Jahren so also erlebt hast, beziehungsweise was du aus dieser Erfahrung mitgeben kannst. Und zwar würde mich mal interessieren, haben sich die Herausforderungen in den letzten 20 Jahren verändert? Sind sie größer geworden? Sind sie vielleicht kleiner geworden? Wie erlebst du das so?
Also ich denke, die sind größer geworden, weil sich einfach viel verändert hat. Kindheit hat sich verändert, Elternsein hat sich verändert und natürlich auch die Arbeit mit Kindern hat sich verändert. Die Betreuungszeiten sind länger geworden. Die Kinder befinden sich mittlerweile manchmal bis 18 Uhr in Kitas. Das heißt, man muss da einfach auch Personal finden, die so lange arbeiten möchten können. Und das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass viele Einrichtungen eine hohe Fluktuation haben und dadurch natürlich auch mehr Herausforderungen entstehen, weil einfach Teams nicht mehr so stabil arbeiten können, wie sie es vielleicht vor 20, 15 Jahren oder so getan haben. Dann ist es auch so, dass oft inhomogene Ausbildungen da aufeinanderprallen, sage ich jetzt mal. Nicht mehr alle die klassische Erzieherausbildung, die klassische Kinderpflegeausbildung, die klassische Heilpädagogenausbildung haben, sondern Quereinsteiger sind, vielleicht auch in anderen Ländern sozialisiert sind und dadurch natürlich unterschiedliche Haltungen und unterschiedliche Vorstellungen von Erziehung entstehen.
Das heißt also, dass das ja auf mehreren Ebenen quasi herausfordernder geworden ist. Ja.
Die Arbeit mit den Eltern ist auch herausfordernder geworden. Die Eltern haben hohe Ansprüche teilweise an Kita-Erziehung und das macht natürlich auch einen Druck.
Ja, und ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich ja auch so die politische Lage, ne, es gibt je nach Bundesland gibt es dann wieder unterschiedliche Bildungsleitlinien oder Richtlinien, die umgesetzt werden müssen. Oder eben auch bestimmte Vorgaben, die dann, keine Ahnung, Sprachkitas, die umgesetzt werden müssen. Also dass da wahrscheinlich auch noch mehr von diesem Bildungsaspekt reinkommt und gleichzeitig, was du eben schon sagst, die Teams gar nicht mehr so stabil sind, wie man es vielleicht noch kennt.
Herausforderung für Führung insgesamt, also instabilere Teams, hohe Fluktuation. Ich muss immer wieder Leute einführen ins Team, neu einarbeiten, neu mit den anderen bekannt machen. Ich muss immer wieder das pädagogische Warum klären und das ist wirklich eine ganz wichtige Geschichte. Warum tun wir die Dinge so, wie wir sie tun? Und das ist manchmal dann einfach schwierig, das gut zu klären mit allen Beteiligten und die da in der Kita arbeiten, ja.
Das waren ja jetzt so generell die Herausforderungen, die eben auf die Kitas zukommen. Was würdest du denn sagen, also wenn wir jetzt aus Leitungssicht gucken, was sind denn da so die größten Herausforderungen, wenn es um das Team oder die Teammitglieder geht?
Also ich denke, die entstehen aus dem, was ich gerade schon benannt habe, ne? Hohe Fluktuation, unterschiedliche Ausbildungen, auch unterschiedliche Altersstrukturen. Das gab es natürlich schon immer, aber das ist trotzdem auch eine Herausforderung. Also wie führe ich jemand, der 17 ist? Wie führe ich jemand, der vielleicht schon 64 ist? Da brauche ich andere Tools sozusagen auch, um mit denen sprechen zu können, um mit denen ja arbeiten zu können, weil die einfach auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse natürlich haben. Und das ist auch was, was dann im Team wieder zu Konflikten führen kann, weil ich unterschiedliche Bedürfnisse in diesen Teams habe. Mhm. Ja, von jüngeren, älteren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen mit Kindern, Mitarbeitern mit Kindern, die dann einfach ja auf Arbeitszeiten vielleicht pochen, die dann schwierig machen, diesen ganzen Tag abzudecken zum Beispiel. Das sehe ich oft als Herausforderung. Da gibt es auch oft Konflikte. Ja? Warum können wir nicht um 1 gehen? Warum können wir nicht um 1:30 gehen? Wir haben Kinder und die Spätdienste sind dann halt nicht abgedeckt. Und das ist für Leitungen oft eine Herausforderung.
Mhm. Ja. Ja, stimmt. So dieses Zusammenspiel von Teilzeit und Vollzeit. Und ja.
Genau. Natürlich gibt es auch Widerstände anderer Art, die vielleicht von Verletzungen aus anderen Einrichtungen, wo die vorher gearbeitet haben, noch mitgeschleppt werden. Also das habe ich gar nicht als Leitung verursacht, irgendwelche Kränkungen, sondern die kommen vielleicht aus dem Dort und Damals und werden aber vielleicht wieder reinszeniert bei mir. Und das muss ich natürlich auch erstmal durchschauen. Also wichtig ist, dass ich Widerstände erkenne und dann versuche, damit umzugehen.
Mhm. Was genau meinst du mit Widerständen?
Naja, Widerstände haben viele Gesichter, ne? Also Widerstand kann mir entgegenkommen, jemand ist ärgerlich, jemand ist wütend, jemand ist, lehnt sich auf gegen mich als Leitung, macht nicht mit oder sagt vordergründig, ja, finde ich total gut, macht aber am Ende gar nichts, weil er es eigentlich doch nicht gut fand und die Akzeptanz dann eben doch nicht da war für die abgesprochenen Dinge. Also das meine ich mit Widerstand, ne? Alles, was wieder die Zusammenarbeit quasi ist, das ist letztendlich ein Widerstand und Widerstände haben natürlich immer einen Motor. Und als Leitung ist es für mich natürlich dann wichtig, rauszufinden, welchen Motor haben diese unterschiedlichen Widerstände.
Also Motor im Sinne von, was steckt dahinter, wo kommt das, was treibt das an quasi?
Genau, was hält es aufrecht oder woher kommt es? Und bin ich vielleicht die Ursache oder ist das Team die Ursache oder ist es dort und damals passiert und ich kann da gar nichts dafür sozusagen, ja? Mhm. Also jemand, der zum Beispiel schlechte Erfahrungen mit Mitarbeitergesprächen gemacht hat und jetzt in meiner Einrichtung ist und mit mir noch gar kein Mitarbeitergespräch geführt hat, dafür empfinde ich vielleicht dann einen Widerstand, weil dieser Mensch Angst hat vor Mitarbeitergesprächen oder da nicht hingehen möchte, ja.
Mhm. Ja.
Sowas ja, zum Beispiel, ja. Ne? Das meine ich mit Widerständen.
Mhm. Und würdest du denn sagen, jetzt so aus deiner Erfahrung, was ich häufig höre, ist so diese Hoffnung von sowohl Teams, aber eben auch Leitungskräften, dass es irgendwann mal wieder ruhiger wird? Glaubst du, das ist, also wird es nochmal wieder ruhiger oder ist das einfach was, wo man sich als Leitungskraft auch so ein bisschen mit anfreunden darf, dass es halt immer bestimmte Herausforderungen, neue Herausforderungen geben wird?
Also ich denke, Herausforderungen wird es immer geben und Fluktuationen wird es immer geben. Was ja jetzt gerade ein bisschen die Tendenz ist, also zumindest jetzt hier im Süden, dass die Kinderzahlen zurückgehen und dass natürlich dann auch wieder Stellen frei werden und Leute, ja, also es werden teilweise Kitas geschlossen auf dem Land und dann werden natürlich Leute wieder frei. Das heißt, es gibt vielleicht mehr Personal und wenn es mehr Personal gibt, dann habe ich vielleicht auch die Chance, dass Leute länger bleiben, ne? Weil ich dann nicht so eine hohe Fluktuation permanent habe, weil wenn ich hier in München zum Beispiel arbeite, dann weiß ich, da drüben in der Straße nebenan ist die nächste Kita und vielleicht ist das Gras da grüner und wenn mir dann was nicht passt, dann gehe ich halt dahin. Mhm. Wenn ich auf dem Land unterwegs bin, habe ich das Gefühl, dass Menschen eher doch bleiben, weil die wissen, wenn ich jetzt hier gehe, dann muss ich vielleicht 20 Kilometer weiterfahren. Will ich das? Nee, will ich nicht. Also beiße ich mich vielleicht mal durch und gehe durch den einen oder anderen Konflikt mit meiner Leitung oder mit meinen Kolleginnen und Kollegen einfach durch. Also da ist Und da habe ich, ja, könnte sein, dass das dadurch einfach das wieder sich ein bisschen entspannt, aber das, da kenne ich jetzt keine Statistiken dazu.
Ja, ja. Zumindest was die Fluktuation angeht, entspannter, ne? Ja. Ja, also hier im Norden ist es ganz, oder ist es eher so, dass in den Großstädten die Kitas nach und nach schließen, weil man dann wirklich so Ballungsgebiete hat, wo ganz viele sind. Und so in den ländlichen Gegenden ist es momentan eher noch nicht so. Aber das ist natürlich, wenn wir uns die Kinderzahlen angucken, was früher oder später wahrscheinlich alle treffen wird, ne? Ja. Ja. Genau, und die Generation, die du ja auch angesprochen hattest, das wird ja auch so bleiben, dass ich unterschiedliche Generationen im Team habe. Vielleicht, was ich ganz spannend fände, ist, was ist denn dieser, also es soll ja heute um Klarheit und Haltung gehen. Was ist denn eine Haltung, die ich als Führungskraft vielleicht mitbringen sollte, wenn es immer wieder so schwierige Situationen, so herausfordernde Situationen gibt? Also kann man das so benennen oder sagst du, oh Daniela, das ist viel, viel zu groß?
Ja, nee, ich würde schon sagen, also eine Haltung sollte schon sein, möglichst lösungsorientiert. Ne? Ich sollte nicht in meinen Gesprächen ständig Richtung Problem abbiegen, sondern eher Richtung Lösung. Es gibt so einen Spruch und der bewahrheitet sich immer wieder. Wer nach Lösungen fragt, kriegt Lösungen und wer nach Problemen fragt, kriegt Probleme. Wenn ich nach Problemen frage, antworten die Leute mir in Problemen. Mhm. Und wenn ich nach Lösungen frage, dann mache ich sie eher selbstständig, dann bringe ich sie auf eigene Lösungen und stärke eher Selbstwirksamkeit in den Menschen, die ich da vor mir habe. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist auch, dass ich natürlich mich selber gut kennen muss und meine Bedürfnisse. So bin ich eine Leitung, die zum Beispiel ein großes Sicherheitsbedürfnis hat oder ein großes Ordnungsbedürfnis oder ein großes Pünktlichkeitsbedürfnis. Dann kann ich nämlich auch verstehen, warum mich vielleicht manche Mitarbeiter mehr triggern als andere und warum ich vielleicht mit dem einen oder anderen Mitarbeitenden dann mehr in Konflikt komme als mit dem anderen. Also wenn ich mich selber gut kenne und meine Knöpfe auf die andere drücken können, wo ich mich provoziert fühle, wo ich mich ärgere, wo ich wütend werde und eben meine professionelle Haltung verlasse, dann ist es gut. Und im Laufe des Lebens verändern sich manchmal auch solche Knöpfe. Ne? Also was mich früher aufgeregt hat, ist mir vielleicht jetzt völlig egal. Dafür sind mir andere Dinge wichtig, die mir früher total egal waren. Also das ist was finde ich, zu einer Haltung schon beiträgt, dass ich mich gut kenne und einfach meine wunden Punkte sozusagen gut im Blick behalte.
Mhm. Und würdest du sagen, zur Haltung, also mir fielen da gerade so spontan die unterschiedlichen Führungsstile ein, macht das auch Sinn, sich damit zu beschäftigen, was mir da tendenziell eher liegt und zum anderen aber vielleicht auch, was das Team braucht? Also es kann ja sein, dass ich vielleicht total partizipativ arbeiten möchte und möchte alle immer mit einbeziehen in jede Entscheidung und das Team ist aber vielleicht gerade eher, braucht gerade eher auch mal diese Sicherheit von klaren Ansagen. Also würdest du das auch empfehlen?
Auf jeden Fall. Es ist immer gut zu wissen, in welcher Teamphase befindet sich denn eigentlich mein Team. Ne? Also sind die eher noch in so einer Kennenlernphase, sind die vielleicht eher in so einer Storming-Phase, sind die eher in so einer Norming-Phase oder arbeiten die schon lange ganz gesettelt zusammen? Dann kann ich die natürlich super gut partizipieren lassen. Wenn die sich aber gerade kennenlernen, dann ist es oft eine Überforderung. Oder wenn die gerade in so einer Storming-Phase sind und es müssen Konflikte geklärt werden, dann muss ich mich natürlich eher als Konfliktschlichterin oder Managerin zur Verfügung stellen und kann nicht von denen verlangen, so wir gucken jetzt mal, welche Werte haben wir und welche, nach welchen Regeln wollen wir arbeiten und wie wollen wir miteinander umgehen. Das ist dann nicht Thema. Mhm. Und da muss ich einfach gucken, wo stehen wir gerade und was braucht das Team und welche Bedürfnisse gibt es auch in dem Team. Weil wenn ich das nicht gut im Blick habe, dann habe ich eben mehr mit Widerständen zu tun, was wieder energieraubend ist für mich und was dann auch zur Herausforderung wird irgendwann. Ne?
Ja. Du hattest ja vorhin schon mal so ein paar Widerstände aufgezählt. Was würdest du denn, also kann man so sagen, was sind die häufigsten Widerstände, die Leitungen begegnen?
Also ich würde jetzt eher, Widerstände haben ja diesen Motor, von dem ich vorhin schon gesprochen habe und das sind meistens Bedürfnisse, die eben nicht erfüllt werden. Und ich würde jetzt eher mal von häufigen Bedürfnissen sprechen als häufigen Widerständen, weil die Widerstände die sind ja immer sehr individuell, wie Menschen dann reagieren. Also die einen ziehen sich zurück, die anderen werden laut, die nächsten boykottieren. Also das ist ja eher der Ausdruck. Was dahinter steckt, ist immer interessanter. Und ich denke, so die wichtigsten Bedürfnisse in Teams sind oft Sicherheit, gesehen werden, Gerechtigkeit, Ordnung, Pünktlichkeit, Solidarität, sowas. Also das sind, denke ich, so die wichtigsten Bedürfnisse und die sollte ich gut im Blick behalten und auch eben meine Mitarbeitenden gut kennen. Wer braucht denn Sicherheit? Wer, für wen ist Gerechtigkeit was ganz Wichtiges? Wer braucht Pünktlichkeit oder Loyalität oder so? Ne? Und dann kann ich gut auch mit denen sprechen. Also ich mache mal ein Beispiel.
Gerne.
Kommt eine Erzieherin und sagt zu mir als Leitung so, ich gehe nicht mehr mit auf Ausflüge. Ich will nicht mehr mit auf Ausflüge gehen. Und dann kann ich natürlich mich als Leitung abarbeiten und sagen, ja, aber guck mal, das steht in unserem Konzept und die Eltern möchten das doch gerne und für die Kinder ist es doch super wichtig und komm, also das kannst du doch nicht machen und jetzt geh doch bitte mit. Und da werde ich mich immer an diesem Standpunkt abarbeiten, aber ich komme nicht richtig weiter. Wenn ich aber weiß, deren Bedürfnis ist Sicherheit, dann kann ich sie fragen, was würde dir denn ausreichend Sicherheit geben, dass du wieder auf Ausflüge mitgehen kannst? Und dann würde die vielleicht sagen, naja, also wenn wir so gelbe Kappen besorgen und so gelbe Warnwesten und wir schreiben hinten die Handynummer drauf und ich verliere den in der U-Bahn so, dann hätte ich einfach ein ruhigeres Gefühl so ungefähr. Mhm. Ja? Also dann wäre ich sicher und dann komme ich weiter als Leitung. Ne? Wenn ich mich daran abarbeite, nur an diesem Standpunkt, dann wird die Mitarbeiterin vielleicht immer mehr in den Widerstand kommen und ich dann auch irgendwann, weil ich mir dann denke, ja, Sapperlott, was ist denn hier los? Ja, dann fühle ich mich vielleicht auch irgendwann provoziert und denke mir, jetzt habe ich doch alles versucht und ich komme hier einfach nicht weiter. Ja.
Ja. Und wie können Leitungen das professionell machen? Also wie schaffe ich es als Leitung, die unterschiedlichen Bedürfnisse meiner Teammitglieder ja erstmal wahrzunehmen? Bleiben wir erstmal bei Wahrnehmen und Kennenlernen.
Also ich glaube, indem ich gut im Kontakt mit denen bin, ne, regelmäßig Mitarbeitergespräche führe, morgens eine Runde mache und die auch frage, wie geht's euch? Und ich denke, dann merkt man ja, sind die unsicher, brauchen die Unterstützung oder wollen die gesehen werden oder brauchen die Gerechtigkeit oder manche brauchen auch Autonomie, die wollen auch in Ruhe gelassen werden, ne? Die wollen einfach gerne Freiheit haben. Also das wurde mir gestern zum Beispiel genannt als großes Bedürfnis in einem Team. Wir brauchen Freiheit. Wir möchten gern so arbeiten, wie wir arbeiten möchten und wir wollen nicht dauernd irgendwie kontrolliert sein oder so, ja?
Ja, ja, ja. Tatsächlich. Ich war jetzt Anfang der Woche auch in einem Team und die haben sich eine ganze Zeit lang selbst geführt, weil es da keine Leitung gab und es wurde auch so schnell keine gefunden. Und nun gab es dann aber wieder eine neue Leitung und die hat das auch total lieb versucht, aber war eben noch sehr bei sich und sehr bei dem, wie ich muss jetzt erstmal ankommen hier als Leitung, war auch ihre erste Leitungsstelle und war so mit sich beschäftigt, dass sie eben nicht gehört hat, dass das Team eigentlich ganz deutlich gesagt hat, wir sind es gewohnt, dass wir selber entscheiden dürfen, dass wir selber Sachen machen dürfen. Und jetzt kommst du plötzlich und sagst, wir machen das so, 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 so. Und ich glaube tatsächlich, bei ihr war das auch dieses Gefühl von, ich vermittle jetzt Sicherheit. Ne? Die waren die ganze Zeit so ein bisschen verloren und jetzt bin ich da. Und was kann ich denn tun, wenn mir das als Leitung auffällt, dass wir irgendwie nicht auf dem gleichen Nenner sind bei dem, was da geht. Also du hattest ja gesagt, auf jeden Fall Gespräche, also den persönlichen Kontakt eben auch die Leute kennenlernen. Gibt es noch andere Stellschrauben? Wie gesagt, immer vorausgesetzt, ich merke das.
Ja, also ich glaube, wichtig ist, dass mir das erstmal bewusst ist, dass es vielleicht den Widerstand gibt, dass es mir bewusst ist, dass Bedürfnisse ein Motor oder unerfüllte Bedürfnisse ein Motor sein können für Widerstand, das muss mir bewusst sein. Und dann ist es natürlich wichtig, die auch zu fragen. Ja? Also was braucht ihr denn, um euch hier wohlzufühlen? Was braucht ihr denn, um euch zugehörig zu fühlen? Was braucht ihr denn, damit ihr das Gefühl habt, das ist hier ein guter Arbeitsplatz? Oder wie wohl fühlt ihr euch denn jetzt auf einer Skala von 1 bis 10? Ne? Kann man die auch mal aufstellen lassen? Ne? Und dann stehen vielleicht manche bei 3. Dann würde ich sagen, Mensch, was brauchst du, um zu einer 5 zu kommen? Und wenn die dann sagen, ich brauche mehr Freiheit, ich brauche mehr Autonomie oder ich brauche mehr Sicherheit oder Unterstützung, dann weiß ich ja auch, was die Stunde geschlagen hat. Ne? Und dass ich da einfach mehr Unterstützung vielleicht bieten muss oder mehr Sicherheit. Also ich würde die einfach fragen, was brauchen sie? Und Bedürfnisse sind keine Befindlichkeiten. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, ne? Weil manchmal höre ich dann so, ja, wir können uns doch nicht dauernd nach den Bedürfnissen richten. Befindlichkeiten sind Dinge, die, wo man sagt, so ja, da habe ich jetzt keine Lust drauf oder da müsste ich mich aus meiner Komfortzone zu bewegen. Draußen ist es mir zu kalt oder zu heiß. Ja, also Menschen wollen ihre Komfortzone nicht verlassen. Das sind Befindlichkeiten, die sollten natürlich möglichst raus und der Auftrag in den Vordergrund gerückt werden. Aber Bedürfnisse sind wirklich Dinge, die Menschen brauchen, um gut arbeiten zu können.
Ja, das finde ich gut, dass du das nochmal so deutlich abgrenzt voneinander, ne? Weil dieses, naja, ich will jetzt nicht raus, weil mir ist das alles zu kalt oder zu nass oder zu matschig oder was auch immer. Klar, das ist natürlich was anderes als zum Beispiel das Bedürfnis, auf die eigene Gesundheit zu achten, weil ich gerade eine längere Krankheit oder so hinter mir habe, ja.
Muss ich natürlich unterscheiden als Leitung und auch nachfragen, ne? Warum möchtest du denn nicht rausgehen? Und wenn ich dann merke, ja gut, also die war jetzt wirklich lang krank und es ist mir jetzt auch fast zu riskant, sie da rauszuschicken, weil ich will sie ja nicht wieder in Krankenstand haben, dann ist das natürlich was anderes wie einfach so, ja, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, so, ne? Weil mich das jetzt halt einfach nicht interessiert oder mir das jetzt einfach hier in meiner Komfortzone irgendwie nicht passt. Das ist was anderes. Ne? Aber wenn jemand zum Beispiel das Bedürfnis nach Pünktlichkeit hat, dass andere pünktlich zum Dienst kommen, damit sie pünktlich gehen können zum Beispiel, dann ist das natürlich ein Bedürfnis, wo ich als Leitung auch gut darauf achten muss, dass sowas dann auch gemacht wird, weil sich dann sonst die anderen ärgern und wieder in Widerstand verfallen und dann sagen, ja gut, dann komme ich halt auch zu spät, wenn das hier irgendwie so Usus ist. Ne?
Ja,
also,
ja,
das
ja.
heißt, auch Kontrolle ist etwas, was wichtig ist. Ne? Also man muss sich immer überlegen, Kontrolle, ja, das ist so ein bisschen, finde ich, zu Unrecht in die rote Ecke oder auf die rote Liste im sozialen Bereich geraten. Das will keiner haben, will keiner machen. Aber ohne Kontrolle gibt es auch keine Wertschätzung. Also wenn ich nicht hinschaue und das nicht überprüfe, was jemand macht, dann kann ich ihm auch keine Wertschätzung geben. Also insofern ist es ganz wichtig, dass ich gut hinschaue als Leitung. Deswegen habe ich diesen Posten ja. Und das ist auch ein Auftrag von Leitung letztendlich. Und das ist auch ein Stück Haltung, finde ich. Ne?
Ja, ja. Wie ist es denn, also wenn du jetzt so bei Kontrolle bist, ich denke da so an Absprachen im Team, die ja häufig im Rahmen von Teamtagen oder Dienstbesprechungen getroffen werden. Also was zum Beispiel Pünktlichkeit, nehmen wir mal Pünktlichkeit als Beispiel, ne? Keine Ahnung, wenn Dienstbeginn ist, dann sind wir auch wirklich umgezogen, ausgezogen, fertig, was auch immer wir vorher brauchen in der Gruppe. Das klappt ja nicht immer. Was können denn Leitungen dagegen tun oder wie können sie das unterstützen, dass es vielleicht doch, dass Absprachen doch funktionieren?
Also, was ich immer wieder höre von Leitungen ist, dass die sagen, Mensch, jetzt habe ich das schon 100-mal gesagt und das wird einfach nicht gemacht. Das ist eine Intervention, es nochmal sagen. Die Intervention greift aber nur, wenn die das nicht gehört haben. Also man kann sich das wie so ein Stufenmodell vorstellen. Ja? Also die erste Stufe ist, gedacht ist nicht gesagt. Also wenn man sich vorstellt, manchmal in der Teamsitzung sitzen Leute, die denken sich was, sagen es aber nicht. Weil die denken sich, Mensch, ich habe mir letztes Mal schon eine blutige Nase geholt, ich halte jetzt diesmal meine Klappe und sag mal gar nichts. Denken sich aber, was hier abgesprochen wird, da habe ich keinen Bock drauf. Also ich mache das nicht, sagen es aber nicht. Ne? So, dann die zweite Stufe wäre dann eben, gesagt ist nicht gehört. Es hören nicht alle Leute immer gut zu im Team. So, die es nicht gehört haben, die machen es natürlich auch nicht, weil die es nicht gehört haben. Ja? Die überlegen vielleicht, Mensch, was koche ich denn heute Abend? Ach Gott, da muss ich ja noch da vorbeifahren und so. Und dann sind schon ein paar Infos an denen vorbei, Absprachen, die sie dann eben nicht einhalten können. Die nächste Stufe ist dann, dass sie es manchmal nicht verstanden haben. Ne? Die haben es zwar gehört, aber haben es nicht verstanden. Und dann gibt es auch verstanden ist nicht einverstanden. Also das heißt, da hängt es an der Akzeptanz. Und die nächste Stufe ist dann, wenn Menschen es akzeptiert haben und es trotzdem nicht machen, weil es nicht konkret genug besprochen wurde zum Beispiel. Mhm. Also ich mache mal ein Beispiel. In der Kita wird gesagt, ja, wir müssen mit dem kleinen Max mal konsequenter sein. Der schmeißt die Nudeln über den Tisch und schmeißt die Gläser von den anderen um und beim Mittagessen, das geht so nicht. Gut, aber was heißt jetzt konsequent mit dem kleinen Max sein? Ich weiß es nicht, dann gucke ich hier, Frau Müller, was macht die? Macht auch nichts, mache ich auch nichts. Mhm. Ja, also es ist nicht konkret genug besprochen. Und die letzte Stufe wäre dann eben, einmal umgesetzt ist nicht immer umgesetzt. Das heißt, da ist dann wieder Kontrolle von mir als Leitung wichtig. Oder eben auch ein Feedback, eine gute Feedback-Kultur im Team. Also man sieht, ne, das sind mehrere Stufen. Und es nochmal sagen, klappt nur auf der zweiten Stufe, nämlich wenn Menschen es nicht gehört haben. Wenn die es aber nicht verstanden haben, muss ich es erklären. Das wäre dann die Maßnahme. Wenn die es nicht akzeptieren, dann muss ich den Motor des Widerstandes suchen. Und wenn es nicht konkret genug besprochen wurde, dann hilft mir die Akzeptanz nichts, denn dann muss ich das nämlich nochmal irgendwie mit denen klären, ganz genau, zu Ende besprechen, zu Ende denken, konkretisieren. Mhm. Und die letzte Stufe ist eben, dass sich ein Team durch eine gute Feedback-Kultur gegenseitig reguliert oder ich eben auch als Leitung einschreiten muss und sagen muss, Mensch, Frau Müller hier, das haben wir doch abgesprochen, warum machst du das nicht? Mhm. Ist das verständlich, so wie ich es jetzt erklärt habe? Also es gibt verschiedene Stufen, warum Absprachen nicht funktionieren. Ja? Und meistens wird eben es nochmal gesagt und es greift zu kurz. Mhm.
Ja, doch, also ich finde es verständlich. Ich überlege nur gerade für mich, es kann ja dann eigentlich auch sein, dass meine Teammitglieder sich auf ganz unterschiedlichen Stufen befinden, ne?
Genau, und da muss ich immer gut gucken, auf welchen Stufen befinden die sich. Ne? Die einen haben es vielleicht nicht gehört, die anderen haben es nicht verstanden, die nächsten finden es doof, ne? Die sind im Widerstand, die übernächsten haben keine Ahnung, wie sie es umsetzen sollen und machen deswegen nichts. Und da kann ich aber dir auch, das kann ich denen ja auch zur Verfügung stellen, mal diese Treppe und sagen, Mensch, wo befindest du dich denn? Mhm. Also diese Treppe heißt das Dilemma der Kommunikation und das hat übrigens Konrad Lorenz mal entwickelt. Das war eigentlich ein Tierforscher, aber der hat da was ganz Tolles, finde ich, entwickelt.
Ja, ja. Also ich finde das auch total gut nachvollziehbar, auch mit den Beispielen, ne, dass man vielleicht einfach abgelenkt ist oder ich habe es zwar gehört, aber ich weiß nicht genau und möchte mich vielleicht auch nicht irgendwie bloßstellen jetzt vom Team und sagen, ne, ich habe das nicht verstanden oder so ein, ja, sollen wir jetzt machen. Dann macht mal, ich bin da raus und sag's aber eben auch nicht, ne? Warum da vielleicht, ja.
Oder auch die letzte Stufe passiert ganz oft, ja. Die haben es gehört, die haben es verstanden, die finden es eigentlich gut. Die machen es auch, also die setzen es auch um. Ich komme öfter mal in Supervisionen, zum Beispiel Gartensituationen, ne? Da gucken wir so, wo müssen die sich im Garten aufstellen, damit alle der ganze Garten gut überblickt ist. Dann kriegt alle eine Position und das wird alles aufgeschrieben. Super, das klappt 2 Wochen und dann komme ich nach 6 Wochen wieder und frage, und wie klappt es mit dem Garten? Und dann sagen die, ach, naja, 2 Wochen hat es ganz gut geklappt, aber jetzt läuft die Katze wieder auf den alten Füßen. Was ist passiert? Frau Müller hat sich auf die Terrasse gestellt. Frau Meier dachte sich so, ach Gott, warum stehe ich eigentlich hier im Nieselregen am Sandkasten rum? Stelle ich mich doch auch wieder auf die Terrasse, sagt ja keiner was. Und dann sehen die anderen 4 das und denken sich, Mensch, wieso stehen die 2 wieder auf der Terrasse? Stellen wir uns doch wieder dazu. Also, ne, das kann man eigentlich nur dadurch beheben, dass jemand von dem Leitungsteam rausgeht und sagt, Mensch, Leute, was ist denn los? Wir haben das doch anders abgesprochen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist eben, dass Leute aus dem Team kommen und sagen, Mensch, wir haben das anders abgesprochen und wir würden euch bitten, dass ihr euch wieder an eure Positionen begebt. Ja? Also, dass sich auch das Team gegenseitig reguliert. Mhm.
Und kann man denn, also du hattest ja vorhin auch gesagt, dass es gut wäre, eben nicht nach Problemen zu fragen, weil dann kriege ich die eben, sondern eben auch lösungsorientiert zu arbeiten. Kann ich denn das mit meinem Team irgendwie üben, also ist das, oder ist das was gesetzt ist, wenn ich viele lösungsorientierte Menschen habe, dann habe ich Glück und wenn ich eben nicht so viele lösungsorientierte Menschen habe, dann ja, ist das so ein bisschen Pech. Kann ich das mit dem Team irgendwie gemeinsam erarbeiten oder ist es wieder eine Haltungsfrage, dass ich immer wieder mit den richtigen Fragen, mit der richtigen Art darangehe?
Alles zusammen, glaube ich. Also ich habe natürlich Glück, wenn ich viele lösungsorientierte Typen im Team habe, dann habe ich echt Glück. Das ist natürlich auch eine Sprache, die ich mir ein bisschen selber beibringen muss, weil wir haben vielleicht, jetzt sage ich mal wir, alle so ein bisschen die Tendenz, nach den Problemen zu fragen. Ne? Wenn jemand kommt und sagt, hier, da klappt was nicht, dann frage ich, Mensch, wie lange klappt denn das schon nicht? Ach, ist es schlimm, dass es nicht klappt? Mit wem klappt denn das alles nicht? Na, ich frage Richtung Problem. Dann kriege ich natürlich die Probleme zurück. Mhm. Na, wenn ich aber frage, hat es schon mal geklappt in der letzten Woche? Irgendwann? Gab es mal irgendwann eine erfolgreiche Ausnahme? Dann kriege ich eher ein positives Beispiel und dann kann ich gucken, aha, und welche Faktoren haben denn zu dieser positiven Ausnahme geführt? Also Frage nach erfolgreichen Ausnahmen wäre das. Und da kann ich natürlich mein Team schon auch ein bisschen dran gewöhnen, dass ich solche Fragen stelle und die sich vielleicht auch dann überlegen, Mensch, wenn ich da jetzt hingehe, dann kriege ich wieder so eine Frage, dann suche ich mir doch selber jetzt mal eine Lösung. Ne? Mhm. Ich kann immer lösungsorientiert fragen. Also wenn Mitglieder im Team zum Beispiel sagen, ja, das will ich nicht und das will ich auch nicht, dass man dann nicht noch mehr Dinge anbietet und quasi noch hilfreicher sein möchte, sondern dass man dann sagt, okay, was anstatt dessen möchtest du denn dann? Ja, also das ist so die kleinste lösungsorientierte Frage, die ich kenne. Was anstatt dessen? Mhm. Das möchtest du nicht, das habe ich jetzt verstanden, aber was anstatt dessen möchtest du denn? Mhm. Also denen die Verantwortung auch wieder zurückgeben für das, was sie sagen oder für das, was sie möchten oder eben auch nicht möchten. Ja? Oder auch zu sagen, was hättest du denn für eine Lösung? Was wäre denn für dich eine gute Lösung? Und es gibt natürlich immer wieder Teammitglieder, die dann sagen, ja, keine Ahnung, weiß ich doch nicht, du bist doch die Leitung. Und da würde ich die aber auch nicht so schnell auslassen und sagen, Mensch, ja, das ist eine schwierige Frage und so, aber überleg dir das mal bis Freitag und dann komm nochmal und dann können wir nochmal drüber sprechen. Also weil es haben schon einige Menschen die Erfahrung gemacht, wenn ich sage, ich habe keine Ahnung, ich kann das nicht, dann werde ich ausgelassen. Ne? Und das ist natürlich sehr kommod und einfach für diese Menschen, aber für mich als Leitung ist es natürlich anstrengend, weil ich permanent die Lösungsgeberin bin und das will ich ja eigentlich gar nicht sein. Ich will ja, dass die selbstständig auf Lösungen kommen. Mhm.
Und kannst du da aus Erfahrung sagen, wie ist, also kriege ich die Leute damit dann auch wirklich dazu, mehr ins Mitdenken oder ins Lösungssuchen zu kommen?
Also ich denke schon, dass das gut funktionieren kann, ja. Also ich habe immer wieder Leitungen, die sagen, Mensch, ich brauche Supervision, das ist irgendwie alles hier zu anstrengend. Und es ist oft zu anstrengend, weil sie für jeden Pipifax quasi da eine Lösung suchen und eine Lösung parat haben. Mhm. Wenn ich damit aber aufhöre und wenn jetzt jemand mir zum Beispiel ein unaufgepumptes rotes Gummipferd, Hüpfpferd unter die Nase hält und sagt, was soll ich denn damit jetzt machen? Dann könnte ich ihn ja fragen, Mensch, was würdest du denn zu Hause damit machen? Oder was hast du denn für Ideen, was du jetzt tun könntest? Ich kann aber auch sagen, Mensch, geh doch mal in den Keller, hol die Luftpumpe. Wenn das Ventil nicht passt, dann gehst du rüber an die Tankstelle und guckst mal, ob da das Ventil passt. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann kommst du wieder zu mir. Na, dann habe ich natürlich ständig Leute, die ständig Lösungen von mir möchten und die nie in so eine Selbstständigkeit kommen. Ja. Und daran kann man, glaube ich, Teammitglieder schon ein Stück weit gewöhnen, mehr Lösungen für sich selbst zu suchen und in eine Selbstständigkeit zu kommen.
Ja. Wie ist es denn? Also ich überlege jetzt gerade, ich hatte tatsächlich selber mal eine Chefin, die auch gerne Lösungen präsentiert hat und schnell. Und ich habe auch gemerkt, dann ne, verlässt man sich so drauf. Was kann ich denn tun, wenn ich bei mir selber merke, oh, ich ticke in die Richtung und bin einfach immer schnell dabei, weil es fällt mir leicht, geht mir schnell von der Hand, dass ich da eben Lösungen präsentiere. Du hattest ja vorhin gesagt, ne, ich muss mich erstmal selber kennen. Hast du da irgendwie vielleicht auch einen Tipp oder einen Trick, dass wenn ich mich jetzt so gut kenne, dass ich weiß, oh, das ist so meins, was mache ich dann? Setze ich mich auf die Hände und sage, nee, warte.
Anfangen, lösungsorientiert zu fragen, die Verantwortung zurückzugeben. Mhm. Ne? Zum Beispiel, ja, was anstattdessen möchtest du denn? Oder auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bist du denn gerade? Und dann sagen die vielleicht 3. Dann könnte ich sagen, Mensch, was brauchst du denn, um zu einer 5 zu kommen? Ich gebe denen die Verantwortung zurück, indem die mir die Lösung sagen und nicht ich ihnen die Lösung sage. Und ich glaube, der erste Schritt ist, dass mir das überhaupt erstmal bewusst ist, dass ich Lösungen gebe und permanent quasi die eierlegende Wollmilchsau im Team bin, die allen Lösungen präsentiert. Wenn mir das bewusst ist, dann kann ich das, glaube ich, auch in den Griff bekommen und eben mir einfach mal so ein Buch kaufen, lösungsorientierte Gesprächstechniken, Fragetechniken und das üben und mich selbst beobachten, wie ich reagiere, wenn Menschen kommen, die Themen haben, Fragen haben, Probleme haben, dann wie reagiere ich dann darauf? Also ich glaube, das ist so eine Selbstreflexion auch, ne? Oder ich kann ja auch meine Stellvertretung mit einbinden und sagen, Mensch, hör doch immer mal so mit halbem Ohr so ein bisschen zu, wenn ich mit Teammitgliedern rede. Und gib mir dann Feedback, wie du es findest, wie das bei denen ankommt. Ne? Weil letztendlich ist es so, alles, was ich nähre, wächst. Nähre ich Selbstständigkeit, wächst Selbstständigkeit. Nähre ich Unselbstständigkeit, Unsicherheit, dann wächst Unselbstständigkeit und Unsicherheit. Ne? Also wenn ich immer Lösungen gebe, dann kommen natürlich alle und sagen, Mensch, ich weiß es nicht, keine Ahnung, so. Wenn ich aber sage, Mensch, was wäre für dich eine gute Lösung? Oder überleg doch mal, ne, wie könnten wir das denn in Zukunft gut lösen? So, dann kommen die vielleicht selber auch drauf und auch beim nächsten Mal sind sie dann eher gewillt, auch mal eine Lösung zu suchen, vor allem, wenn sie die Erfahrung von Selbstwirksamkeit dadurch machen, weil Selbstwirksamkeit ist ein hoher Motivationsfaktor, ja. Also wenn ich Selbstwirksamkeit nähre, dann sind Menschen eher gewillt, selbstständig was zu tun und auch mehr motiviert.
Ja, ja, absolut. Das heißt also, aus Leitungssicht, ich bin eigentlich nie fertig mit meiner Selbstreflexion, eben auch zu gucken, was du vorhin schon meintest, was sind so die Sachen, auf die ich anspreche, was kann ich problemlos bedienen, vielleicht auch einen kleinen Tick zu schnell, wo kann ich selber noch so ein bisschen noch neue Sachen dazulernen, also ne, sei es, ich mache eine Fortbildung, ich kaufe mir ein Buch und was auch immer. Also damit ist man einfach nie fertig mit diesem Selbstreflexions-, Selbstbeobachtungspart. Ich glaube, vieles hat man nachher, aber wie ist es denn, also ich denke, dass man ja auch mit dem Team, das Team ist ja auch nie fertig. Wir werden ja immer mal, auch wenn wir vielleicht nicht das Glück haben, dass wir nicht diese große Fluktuation haben, haben wir ja trotzdem mal Leute, die in Rente gehen und eine neue Kollegin oder Kollege kommt dazu. Da hattest du ja vorhin diese Teamphasen angesprochen. Was sind denn da vielleicht so Abstände oder wie häufig sollte ich denn in meinem Team auch das gemeinsame Arbeiten thematisieren? Du hattest vorhin gesagt, ne, wir gucken uns an, was ist die Haltung, wie wollen wir miteinander umgehen, geben wir Feedback. Wie häufig muss ich denn dahin gucken? Weil ich kann mir auch vorstellen, das mache ich ja nicht einmal. Also wenn ich jetzt zum Beispiel neu als Leitung reinkomme, ne, dann mache ich das einmal und dann nach 2 Jahren ist ja aber das Team eigentlich schon wieder ganz auf einem anderen Standpunkt. Also wie häufig macht es da Sinn, dahin zu gucken?
Also ich würde immer mal wieder in Teamsitzungen hingucken und ab und zu mal so Sachen einflechten und ja, wie so eine Skala zum Beispiel oder eben diese Teamphasen, die können sich aufstellen in diese Teamphasen. Ne? Ich kann die auf den Boden legen, die stellen sich da mal auf. Dann kriege ich auch ein Bild, wo empfinden die denn, dass unser Team im Moment steht und was braucht denn unser Team, um weiterzukommen? Oder eben so eine Skala, wie zufrieden sind die denn gerade hier mit der Arbeit? Man kann ja da verschiedene Fragen stellen. Ne? Man kann ja fragen, wie zufrieden seid ihr denn gerade mit unserer Feedback-Kultur? Wie zufrieden seid ihr denn gerade mit der Aufgabenverteilung oder mit meiner Präsenz oder mit unserer Lösungsorientierung? Also da kann man ja ganz viele Fragen stellen. Man kann ja immer mal in der Teamsitzung mal so eine Skala mit einbinden und dann kennen die das auch schon und dann kann man fragen, was brauchen wir denn, um weiterzukommen und dann erfährt man auch Dinge. Ne? Also, weil man guckt ja oft so auf die Kinder, auf die Eltern, auf die pädagogische Arbeit, aber auf das Team nicht ganz so oft. Wovon ich allerdings zum Beispiel abraten würde, sind so Befindlichkeitsrunden am Anfang von Teamsitzungen. weil die meistens Energie ziehen als geben. Ne? Weil da fängt die erste vielleicht an, sagt, oh, ich habe heute den ganzen Tag schon Kopfweh. Und dann sagt die zweite so, oh, ich habe auch Kopfweh, aber mir ist auch noch der Hamster gestorben. Und dann wird es irgendwie immer schlimmer. Und dann, wenn man dann fertig ist, dann soll man anfangen mit einer Teamsitzung, mit einer konstruktiven, effektiven. Das funktioniert meistens nicht. Ne? Also deswegen finde ich eher dann so, lösungsorientierte Fragen stellen, das ist sinnvoller, oder Standortbestimmungen machen mit dem Team, und das dauert nicht lang und man kriegt trotzdem wertvolle Informationen, was das Team gerade umtreibt.
Mhm. Und im besten Fall fange ich das ja wahrscheinlich auch schon an, wenn das eben nicht herausfordernd ist, die Arbeit im Team, sondern im besten Fall, ja.
Genau, weil ich dann eventuell schon mehr erfahre und präventiv arbeiten kann, ne? Und nicht erst, wenn manche schon im Widerstand sind und mir vielleicht auch gar keine ehrlichen Antworten mehr geben möchten.
Mhm. Ja. Ja. Vielleicht noch so zum Abschluss, was würdest du denn einer Leitung mitgeben, die eben berichtet, es ist im Moment gerade herausfordernd, ich kann vielleicht auch noch gar nicht so richtig greifen, warum im Team gerade alle so ein bisschen, es ist viel, alle sind geschafft, also, und ich kann das aber nicht richtig greifen, was genau ist es denn da jetzt? Könntest du da so 1, 2, 3, je nachdem, Ansatzpunkte geben, wo könnte die Leitung denn dann mal hinschauen?
Also ich glaube, ich würde auch das Team wieder fragen. Und das kann man zum Beispiel schon auch gut mit diesen Teamphasen machen, ne? Weil da sieht man ja, sind die gerade beim Kennenlernen, sind die in der Storming-Phase, gibt es Konflikte innerhalb von den kleinen Teams, oder mache ich auch vielleicht irgendwas, was nicht passt? Ja? Also überfordere ich die vielleicht, weil ich ihnen zu viel zumute, oder kontrolliere ich die zu stark? Sind sie deswegen vielleicht im Widerstand? Oder bin ich auch vielleicht nicht so euphorisch und motiviert, wie ich es sein sollte als Leitung? Also da kann ja vieles irgendwie auch abfärben, ne? Also bin ich ein gutes Vorbild? Das muss ich mich ja auch dann immer fragen. Aber ich würde auch, wenn das zum Beispiel Einzelne eher betrifft, dann Gespräche mit den Einzelnen führen, weil meistens sind es ja nicht alle. Von 15 Leuten sind vielleicht eher 2, 3 nicht ganz so motiviert, ziehen die anderen aber mit oder spalten vielleicht auch das Team. Insofern würde ich mich dann eher mit diesen 2, 3 beschäftigen, die da irgendwie den Wurm gerade reinbringen, ja.
Mhm. Ja. Okay. Gut. Dann fasse ich nochmal zusammen, und du kannst ja dann einmal sagen, ob noch irgendwas ganz Wichtiges fehlt. Also das Erste, was ich mitgenommen habe, ist, dass es wie ganz so häufig immer auch bei mir als Leitung quasi startet. Also, dass ich hingucke, wo bin ich gut aufgestellt, was sind so die Triggerpunkte, eben diese Selbstreflexion. Und dann auch darauf zu achten, eben dem Team, ja, Selbstwirksamkeit zu geben, lösungsorientiert mit dem Team zu arbeiten, dabei aber auch jedes Individuum im Team zu sehen und zu, jetzt hätte ich fast gesagt, zu wissen, wie die ticken, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber eben zu gucken, was ist für diese Person wichtig, dass wir da eben dann auf diese Bedürfnisse gucken können. Und das eben nicht nur in den Situationen zu machen, wo es gerade herausfordernd ist, sondern im besten Fall immer mal wieder, sodass das eben schon bekannt ist im Team. Passt das so, oder habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen von dem?
Ich darf mich natürlich als Leitung da jetzt auch nicht überfordern und versuchen, alles irgendwie auf einmal zu machen, so, ne? Sondern dass ich mir halt überlege, Mensch, was will ich denn jetzt als erstes mal angehen, mit was möchte ich mich denn jetzt mal beschäftigen, oder wo habe ich denn so das Gefühl, wo gerade der Hase im Pfeffer liegt in meinem Team, so dass ich mich da jetzt nicht vor so einem Berg wiederfinde, oh Gott, das muss ich jetzt alles machen und das ist ja total viel oder so, ne?
Ja, ja.
Sondern dass ich mir halt überlege, Mensch, was könnte ich denn mal angehen, mit was könnte ich mich denn mal beschäftigen, was denke ich denn, was mich jetzt in meinem Team weiterbringen könnte, ja.
Ja, also zu gucken, so von diesen unterschiedlichen Möglichkeiten, was ist da das womit ich jetzt starte, ja.
Genau, das Gewinnbringendste auch so, ne?
Mhm. Ja. Ja, das finde ich nochmal wichtig, dass nicht dieses Gefühl der Überforderung dann reinkommt. Ja, gut. Ja, dann, liebe Sonja, glaube ich, dass man da ganz viele Gedankenanstöße und nochmal so kleine Momente, wo man eben selber gut hinschauen kann, heute von dir vermittelt worden. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, sehr spannend. Ich freue mich, dass du da warst heute.
Ja, ich freue mich auch, dass ich da sein durfte. Danke, Daniela.
Gerne. Wenn du in der heutigen Folge neue Impulse für deinen Arbeitsalltag sammeln konntest, dann lass dir jetzt dein neues Wissen von der PEDECO-Akademie bescheinigen. Besuche dafür die Online-Lernwelt der Akademie unter lernwelt.pedico-akademie.de. Nach einer kurzen Lernerfolgskontrolle erhältst du eine Kompetenzbescheinigung für das heutige Thema. Unser Tipp? In der Lernwelt kannst du jederzeit und völlig flexibel noch mehr pädagogische Themen entdecken. Melde dich jetzt an und erhalte Zugriff auf über 50 Videokurse und Lernartikel von erfahrenen ExpertInnen. Wusstest du schon? Dieser Podcast wird in regelmäßigen Abständen auch live aufgezeichnet. Du hast die Möglichkeit, online dabei zu sein, die ExpertInnen persönlich kennenzulernen und dich direkt am Austausch zu beteiligen. Die Termine und Infos findest du auf der Homepage der PEDECO-Akademie unter dem Suchbegriff Masterclass. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Mach's gut und bis bald in deiner Lernwelt oder zu einer neuen Folge von Weiterwachsen als Kita-Fachkraft.